Mein Name ist Jörg, Jörg Albrecht, ich arbeite bei Willow Creek Deutschland und ich habe mich total auf diesen Abend gefreut. Es ist schön, hier zu sein, auch schön, jetzt etwas mittun zu dürfen. Meine Familie und ich kommen seit etwa einem Jahr hierher, seit etwa einem halben Jahr haben wir für uns festgemacht, der CT ist für uns unsere geistliche Heimat und jetzt mithelfen zu können, ein bisschen was beisteuern zu können, ist für mich ein Vorrecht. Wir wollen über Kirche reden, über Gemeinde. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von der Frau, die aus dem Fenster schaut und sie sieht einen ihren Schäferhund im Vorgarten und der Schäferhund hat ein Tier im Maul. Völlig panisch läuft sie raus und entwindet ihrem Hund das Tier und es ist das Kaninchen der Nachbarn. Und es sieht auch nicht mehr gut aus. Es ist tot. Nun weiß die Frau sich keinen Rat. Die Beziehung zu den Nachbarn ist nicht so richtig klasse. Die trägt das Kaninchen ins Haus, ins Badezimmer, duscht es ab, den ganzen Dreck und das Blut, föhnt es trocken und trägt es heimlich zurück in seinen Stall. 2 Stunden später ein gellender Schrei. Die Nachbarin. Völlig aufgelöst. Sie rennt raus. Was ist denn los? Die Frau ringt mit der Luft. Sie ringt mit der Fassung. Sagt, das Kaninchen ist gestorben. Oh ja. Vor 3 Tagen. Wir haben es begraben. Und jetzt ist es wieder da. Ich weiß nicht, was das Thema Kirche oder Gemeinde bei dir auslöst. Aber für den Fall, dass es eigentlich abgehakt ist, längst begraben und gestorben, dann wünsche ich mir für diesen Abend, dass du heute Abend hinterher rausgehst und sagst, es ist wieder da. Woran denken Menschen, wenn sie heute Kirche hören? Wir haben das vorhin gehört. Viele Menschen denken zuallererst an wunderschöne Gebäude, so wie hier. Irre Häuser, die da irgendwo im Ortskern stehen. Manchmal sind das auch solche ganz furchtbaren Bausünden aus Beton in den Neubauzentren. Aber Leute denken bei Kirche zuallererst an ein Gebäude. Kirche ist ein Haus, das sind Steine. Das ist ein Platz, das ist irgendwo, ja, das ist ein Ort. Manche Menschen denken bei Kirche auch noch an Institutionen. Also wir hören das in der Tagesschau manchmal so. Vertreter von Kirchen und Gewerkschaften haben zum Widerstand aufgefordert. Also Kirche, das ist ein Haus oder Kirche ist eine Institution. Und das ist ein bisschen witzig, weil die ersten 300 Jahre von Kirche gab es weder das eine noch das andere. Die hatten 300 Jahre lang keine Kirchengebäude. Da gab es keine Grundstücke, da gab es keine Häuser, keine wunderschönen, anzusehenden, imposanten Dinge zu betrachten. Da traf man sich irgendwo in so einer Ecke von einer Synagoge, wenn es gut lief. Oder man hatte ein Wohnzimmer von irgendeinem Reichen. Aber es gab keine Häuser. Und es gab auch keine Institution. Es gab nicht das, was wir heute in der Gesellschaft haben, dass man Kindergärten hat und Krankenhäuser betreibt und dass man eine Stimme in der Gesellschaft hat. Wer damals die ersten 300 Jahre dabei war, der lebt in Hinterhöfen, unter dem Radar des Offiziellen. Der musste sich verstecken und wenn er sich outete, hat er gute Chancen, als Löwenfutter zu enden. Also was war dieses Faszinierende, was diese Gemeinde ausgemacht hat, wo man sagen müsste, meine Güte, das ist etwas, das hat überzeugt. Was ist das gewesen, was über Jahrhunderte sich fortgebildet hat, sich ausgebreitet hat und Menschen zutiefst fasziniert hat, dass wir heute noch Kinder Luca nennen und Marie und Paul und unsere Hunde nennen wir Nero und Cäsar. was war das eigentlich, was für Energie gesorgt hat? Du nimmst mir jetzt nicht mein Manuskript weg, oder? Das wäre Predigen unter verschärften Bedingungen. Was war das, was da eine Kraft entwickelt hat und Überzeugung und Energie? War das die Wahnsinnstruppe? Einfach die tollen Leute? Wenn wir den Text aus Matthäus 28 lesen, dann steht da, die 11 Jünger, die Jesus nach seiner Auferstehung nach Galiläa bestellt hatte, kamen auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Doch einige hatten immer noch Zweifel. Hallo? Hey, das waren die Augenzeugen. Das waren die Leute, die 3 Jahre mit unterwegs waren. Die waren dabei gewesen, als Jesus übers Wasser gejoggt ist. Die hatten gesehen, wie Menschen vom Mittagessen eines kleinen Jungen satt wurden. 5000. Die hatten dabei gestanden und in die fassungslosen Augen eines Mannes geblickt, der auf seine Beine starrte, weil die 38 Jahre nicht funktioniert hatten und jetzt auf einmal funktionierten. Sie hatten Schulter an Schulter mit einem Ex-Blinden gestanden und beobachtet, wie er tränenüberströmt zum ersten Mal Wolken im Himmel sah und eine Blumenwiese. Die waren dabei gewesen. Die hatten das gesehen, die hatten das erlebt. Denen hatte der Atem gestockt, als Jesus den toten Lazarus aus der Grabeshöhle rief. Und als er dann kam, und die hatten ihn sterben sehen, und dann war er plötzlich wieder da. Nach 3 Tagen Angst und Verzweiflung war er wieder da. Die hatten alles erlebt, das waren Augenzeugen, die waren so dicht dran wie kein anderer. Und können es doch nicht glauben. Das war keine Wir-Helden-Kombo, das war eine Gurkentruppe. Es waren nicht die Wahnsinnstypen. Es waren die, die es nicht gebacken kriegen mit dem Glauben, die immer noch Zweifel haben, die, obwohl so viel passiert ist, immer noch Fragen haben. Also was war es dann? Was hat diese kleine Gemeinschaft von Menschen, was hat diese kleine Schar so faszinierend gemacht? Was hat diese Kirche so ausgemacht, dass sie sich fortsetzte und dass wir heute Abend hier sitzen, 2000 Jahre später? Und Teil einer weltweit umspannenden Bewegung sind. Es hatte was mit Energie zu tun. Es ist etwas ausgegangen von dieser kleinen Gruppe von Menschen. Etwas hatten sie, was niemand sonst hatte. Etwas, das Menschenleben verändert hat. Nicht nur einfach auf der Oberfläche, sondern in der Tiefe. Etwas, das für Wärme sorgte und Licht. Diese kleine Truppe von Menschen hatte Ausstrahlung, aber viel mehr als das. Sie haben etwas besessen, was niemand sonst in dieser Welt hatte. Im Zentrum der ganzen Sache hatte es was mit Jesus zu tun. Von ihm ging das alles aus, das ist klar. Es waren nicht irgendwelche Äußerlichkeiten. Im Zentrum der ganzen Bewegung stand er und seine Predigt vom Reich Gottes und sein Leben und sein Sterben und sein Auferstehen. Er war der, von dem alles ausging. Aber von ihm gingen dann ganz spezielle Dinge aus. Und er begann, diese kleine Gruppe von Leuten zu formen. Und er hat etwas hervorgebracht, das gab es in dieser Art und Weise vorher nicht. Er hatte eine kleine Gemeinschaft von Menschen gegründet, bei denen Gnade im Vordergrund stand. Kirche, Gemeinde Jesu ist zuallererst eine Gemeinschaft von Gnade. Es ist ein altes Wort. Aber dahinter verbirgt sich die Wahrheit, dass wir als Menschen uns unseren Wert nicht selber geben können. Wir können uns unseren Wert nicht verdienen. Wir können uns unsere Anerkennung nicht verdienen. Sie wird uns gegeben. Großzügig. Gnädig. Diese kleine Truppe von Menschen hatte eines begriffen. Nicht wir verdienen uns, was unser Leben ausmacht, sondern unser Leben wird uns gegeben und Wert wird uns geschenkt. Und weil jedem von uns dieser Wert geschenkt wird, bilden wir eine Gemeinschaft von Begnadeten. Und weil Menschen begannen, das zu leben, das zu glauben, festzustellen, ich muss nicht mehr in diesem gnadenlosen System des Verdienens von Anerkennung, des Ringens um Liebe, des Kämpfens darum, dass ich gemocht werde. Die müssen dann nicht mehr drin weiterkämpfen, nicht mehr in diesem Hamsterrad laufen. Wurden diese Menschen frei? Frei zu lieben, frei etwas in andere zu geben, in andere Menschen zu investieren. Gnade bedeutet, ich brauche mir meinen Wert nicht zu verdienen. Er wird mir gegeben und das macht mich frei. Jesus hatte seine Jünger auf diesen Berg bestellt und er hatte gesagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jünger alle Völker und erzählt ihnen von diesem Gott, der Gnade ist. Erzählt ihnen von diesem Reich Gottes, das nahe ist. Erzählt den Menschen, dass sie ausbrechen können aus dem gnadenlosen System, wo wir immer um Anerkennung ringen. Ich muss schöner sein, ich muss reicher sein, ich muss sexier sein, ich muss erfolgreicher sein, ich muss meine Prüfungen bestehen, ich muss meine Anerkennung gewinnen, ich muss Leute beeindrucken, ich darf mir nie einen Fehler erlauben. Ich muss, das ist gnadenlos. Und Menschen in der zweiten Lebenshälfte fragen sich manchmal, wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Hier wollte ich nie hin. Ich bin immer getrieben worden von diesem gnadenlosen System, von beruflichem Erfolg und Karriere und Anerkennung. Leben ist anders. Und Jesus sagte, helft Menschen zu entdecken, dass ihre Geschichte Teil einer viel größeren Geschichte ist, einer Geschichte von Gnade. Das machte diese Gemeinde aus. Das ist das, was Faszination, der Traum von Ortsgemeinde bedeutet. Der Traum von CT hier. Wir sind eine Gemeinschaft von Gnade, die begnadigt wurden und die anderen mit Gnade begegnen wollen. Und darin Leben finden. Kennst du Gnade? Hast du Gnade erlebt? Hast du Gnade mal für dich in Anspruch genommen? Das Zweite, was diese Gemeinde, diese kleine Truppe ausmachte, war, sie war eine Gemeinschaft von Nachfolgern. Und das ist heute vielleicht so stark zu betonen wie niemals zuvor in der Kirchengeschichte. Gemeinde ist in ihrem Wesen, in ihrem Sein eine Gemeinschaft von Nachfolgern. Dahinter steht die Überzeugung, wir bringen Menschen kein System. Wir wollen Menschen nicht dazu bringen, einen Glauben zu haben. Jesus kam nicht, um eine Dogmatik zu lehren. Er kam nicht, um Menschen einen Lebensstil beizubringen. Er kam nicht, um Leuten irgendwelche Überzeugungen zu vermitteln. Jesus hat Menschen in die Nachfolge gerufen. Das heißt, er hat Menschen eingeladen in eine Beziehung, die ihm folgt, die von ihm lernt. Der Nachfolger, der Jünger, der Auszubildende, der Student lernt von Jesus. Er folgt ihm, er sieht ihn tun, was er macht. Und er versucht es so zu machen, wie er es sieht. Und darüber wird Leben verändert. Darüber finden wir Sinn. Darüber finden wir Leben in Fülle. Darüber finden wir das, wie Leben gelingen soll. Wir studieren bei diesem Jesus ewiges Leben. Wir studieren bei ihm, was es heißt, im Reich Gottes zu leben. Und bei ihm zu studieren bedeutet, wir können dem edelsten, schönsten, weisesten, liebevollsten, sanftmütigsten, bescheidensten Wesen, das das Universum je gesehen hat, ähnlicher werden. Wir können ihm folgen. Kirche, Gemeinde, Jesus, eine Gemeinschaft von Nachfolgern. Es geht nicht darum, im Glauben zu stehen. Viele Kirchen sind voll von Menschen, die stehen im Glauben seit 40 Jahren und haben sich keinen Zentimeter bewegt. Da sitzen sie und haben Recht, weil sie glauben ja das Richtige. Aber es ging Jesus nie darum, Recht zu haben. Es ging nicht darum, dass wir dazu berufen sind, die Wahrheit zu erkennen und dann zu sitzen und Recht zu haben. Wir sollen ihm folgen, und folgen ist riskant. Wir wissen nie so genau, was dabei rumkommt, wie es sich entwickelt, was er mit uns macht, wohin er uns führt. Aber wir wissen das eine, es wird Leben bringen. Es wird Leben bedeuten, Leben in Fülle. Hinter ihm her ist die einzige Richtung in Richtung Leben. Deswegen ist Gemeinde von ihrem Wesen her immer Gemeinschaft von Nachfolgern. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, wir alle folgen jemandem. Jeden Morgen, den wir aus dem Bett steigen, folgen wir jemandem. Wir alle haben irgendwoher eine Vorstellung davon bekommen, worum es im Leben geht. Irgendjemand hat uns beeindruckt oder die Eltern haben uns ein Vorbild gegeben oder ein Lehrer oder irgendwoher kommt eine Idee. Wir folgen jemandem jeden Tag. Manche folgen ihrer Tradition als Familie, manche folgen den Plänen, die die Eltern hatten. Manche folgen der nächsten guten Idee. Und selbst wenn du sagst, ich folge niemandem, ich mache nur das, wozu ich Lust habe, dann folgst du deinen Hormonen, denn die bestimmen, worauf du Lust hast. Jesus sagt, du wirst Leben finden, indem du mir folgst. Indem du von mir lernst. Indem du mich anschaust und siehst, wie ich Leben gelebt habe und indem du versuchst, es so zu leben. Wem folgst du? Von wem versprichst du dir Leben? Von wem erhoffst du, dass die Sehnsucht in deinem Herzen gestillt wird? Jesus ist immer wieder durchs Land gegangen und gesagt, folge mir, folge mir, folge mir. Ich habe deinen Hunger gesehen, ich habe deinen Durst gesehen, ich habe deine Sehnsucht gesehen. Und ich verspreche dir, du wirst Leben finden. Wir sind eine Gemeinschaft von Nachfolgern. Diese Jüngertruppe war eine ganz interessante Truppe. Es gab damals Leute, die haben mit den Römern kollaboriert, also zusammengearbeitet. Sie haben von den Römern bestimmte Zollbereiche gekauft und haben dann dort Zölle eingetrieben von den Juden und haben einen Abtrag an Rom gezahlt, aber wurden darüber reich. Das heißt, es waren jüdische Leute, die ihr eigenes Volk verkauft haben, Zöllner. Und wir wissen, einer der Zöllner, Matthäus, gehörte dazu. Es gab auch noch eine Volksgruppe, die nannte man die Zeloten. Die Zeloten glaubten an den bewaffneten Kampf gegen Rom. Sie waren dafür, die Römer alle umzubringen und zu ermorden. Und die Zeloten hassten die Römer wie die Pest. Aber es gab nur eine Gruppe von Menschen, die hassten sie noch mehr. Und das waren die eigenen Volksleute, die mit den Römern zusammenarbeiten. Das waren die Zöllner. Wir wissen, dass unter den 11 Jüngern auch einer war namens Simon der Zelot. Welcher Volksgruppe wird er wohl angehört haben? Wir hatten einen Zöllner, der Jesus folgt, und wir hatten einen Zeloten, der Jesus folgt. Und beide gehören zum engsten Jüngerkreis. Das war spannend.
Hör mal, Matthäus, Simon und Simon, ist nur noch ein Zimmer übrig. Ist das ein Problem, wenn ihr zusammengeht?
Es war Jesus gelungen, eine Gemeinschaft zu bilden, in der die Unterschiede nicht mehr eine Rolle spielten. Und das ist Kirche von ihrem Wesen her. Das ist Gemeinde Jesu von ihrem Wesen. Es ist eine Gemeinschaft von Liebe. Eine Gemeinschaft von Liebe, die nicht alle Unterschiede gleich macht, die Unterschiede stehen lässt, aber die Unterschiede sind nicht mehr das, was uns trennt. Das hatte die Welt vorher nicht gesehen. Zöllner und Zeloten gingen nicht nebeneinander her. Die spielten nicht in einem Team. Und doch hatte Jesus beide Leben verändert. Und so ist Gemeinde immer auch von ihrem Wesen her Gemeinschaft, liebevolle Gemeinschaft und in Liebe miteinander verbunden. Und Gemeinschaft heißt nicht, sich an einem Donnerstagabend 90 Minuten den Nacken seines Vordermanns zu betrachten. Gemeinschaft heißt, sich in die Augen schauen. Ihr könnt auch ruhig mich mal angucken, nicht immer die Leinwand. 90 Minuten nicht einfach nur in eine Richtung, sondern miteinander reden, voneinander hören, miteinander austauschen. Das war's, gemeinsam unterwegs sein. Jesus hatte diese Truppe von sehr unterschiedlichen Leuten zu etwas zusammengeschmiedet, wo die Unterschiede nicht mehr das Bestimmende waren, sondern wo etwas entstanden war von liebevoller Gemeinschaft. Und das hat was mit dem Wesen Gottes zu tun. Wir lesen in der Bibel, dass Gott von seinem Wesen her Gemeinschaft ist. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei in eins, Pluralität in Einheit. Die erste Kleingruppe, kann man sagen. Und als er den Menschen schuf, schuf er ihn zu seinem Ebenbild. Er schuf ihn zu seinem Ebenbild als Wesen, als Pluralität in Einheit, schuf er den Menschen. Und wir kennen das aus der Schöpfungsgeschichte, dass es immer alles gut war, alles sehr gut war, alles sehr gut war, alles sehr gut war, bis Gott an einen Punkt kommt, sich den Menschen anschaut und sagt, nee, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Weil dann fehlt ihm ja das entscheidende Wesensmerkmal. Also schuf er den Menschen als Mann und Frau. Zum Bilde Gottes schuf er sie. Und erst in diesem Mann- und Frausein bilden wir das Wesen Gottes ab und sind angelegt auf Gemeinschaft. So war der ursprüngliche Plan. Wir wissen alle, die Gemeinschaft zerbrach, die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Dann kam die Gemeinschaft zwischen Mensch und Mensch, was mal auf Augenhöhe begann, wurde zur Hierarchie. Er hatte das Sagen und sie das Hören. Und aus diesem Zerbruch von Gemeinschaft erwächst der erste Brudermord. Und eigentlich kann man sagen, ist die Bibel nichts anderes als ein Buch, das dann die Geschichte erzählt, wie Gott versucht, die Gemeinschaft wiederherzustellen. Die Gemeinschaft, die zerbrochen ist zwischen ihm und den Menschen und zwischen Mensch und Mensch. Und die Bibel ist eine Geschichte der Gemeinschaft. Und Gott fängt mit Abraham an, mit einem Volk an. Gott kommt als Mensch auf diese Welt. Und in Christus lesen wir, dann ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, hier sind alle eins. Hier ist wieder diese Gemeinschaft neu zusammen. Und das letzte Buch der Bibel, das letzte Kapitel der Bibel, malt ein Bild von einer Stadt, dem himmlischen Jerusalem, dem Ort der Gemeinschaft, wo Gott und Mensch wieder zusammen wohnen. Und so ist Gemeinschaft keine Option für Gemeinde Jesu. Gemeinschaft ist zentral, dass wir voneinander wissen, einander kennen, Leben teilen miteinander, gemeinsam unterwegs sind. Das macht Gemeinde aus.
Es gibt nicht Gemeinden Jesu, die haben Gemeinschaft, und Gemeinden Jesu, die haben keine Gemeinschaft. Da ist man dann froh, wenn man sich einen Sonntag sieht und dann sechs Tage wieder nicht.
Sondern Gemeinde ist von ihrem Wesen her eigentlich immer klein. Klein heißt der kleine Raum von Menschen, mit denen ich gemeinsam unterwegs sein kann. In Hauskreisen, in Kleingruppen, in Teams. Und deswegen gibt es hier so viele Möglichkeiten, in Hauskreise einzusteigen oder in Teams, um Leuten zu helfen, eine kleine Gemeinschaft zu haben. Zwei Flügel habe ich noch. Gemeinde Jesu ist eine Gemeinschaft der Anbetung. Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, geht in alle Welt, macht zu Jüngern, lehrt sie halten, also bringt sie in Jüngerschaft, tauft sie, holt sie ein in die Gemeinschaft. Und er hatte gesagt, das Wichtigste ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und in der Anbetung geht es um Liebe zu Gott. Diese Gemeinschaft, die er geformt hat, war eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinsam eingeübt haben, Gott zu lieben. Nun fragt man sich vielleicht manchmal, wie kann ich denn Gott lieben, wenn ich ihn nicht sehe? Es beginnt damit, über ihn nachzudenken. Es beginnt damit, sich Raum zu nehmen, Zeit zu nehmen, mit anderen gemeinsam. Wir singen hier gemeinsam Lieder, wir beten diesen Gott mit Worten an, die nicht vielleicht von uns kommen, die andere sich Gedanken gemacht haben, und wir vertrauen uns diesen Gedanken an, um über diesen Gott ins Staunen zu geraten. Und Gemeinde ist der Ort, wo wir das wieder neu einüben können. Der Psalm 100 fordert uns auf, jauchze dem Herrn alle Welt. Wann hast du das letzte Mal gejauchzt? Danke. Aber eigentlich haben wir es ja nicht so mit dem Jauchzen, oder? Wenn man im Jauchzen, wenn man im Wörterbuch unter Jauchzen nachschaut, dann findet man dort als Definition fröhliche Geräusche machen. Das ist eine tolle Beschreibung von Anbetung. Gott seine Liebe auszudrücken. Und Gott freut sich, wenn wir fröhliche Geräusche machen. Wollt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn Menschen fröhliche Geräusche machen? Klappt das mit dem Video?
Dad's gonna make you laugh now. Ready?
Gott freut sich, wenn wir fröhliche Geräusche machen. Ich habe zwei Töchter, und für mich ist eines der schönsten Geräusche, meine Töchter lachen zu hören. Ich liebe es, wenn sie beide aus ganzem Herzen lachen. Ich denke mir Witze aus und erzähle witzige Geschichten oder irgendwelche Dinge, einfach nur, um sie zum Lachen zu bringen, weil ich als Vater das Lachen meiner Kinder liebe. Wie viel mehr Gott, der sich am Lachen seiner Kinder erfreut. Und wenn wir zusammenkommen, wenn wir gemeinsam zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, dann hat das Raum. Dann ist es eine Art, diesen Gott zu ehren und zu loben und diesem Gott Freude zu machen, indem wir uns freuen an ihm und gemeinsam miteinander feiern. Indem wir gemeinsam fröhliche Geräusche miteinander machen. Und das Letzte, jetzt ist das Windrad fast komplett. Gemeinde ist der Ort, an dem wir das tun, was unser Herr getan hat. Wir dienen. Jeder von uns hat von Gott eine Gabe bekommen, mindestens eine. Und diese Gabe ist dazu gedacht, dass wir sie Gott zur Verfügung stellen. Und er will damit großartige Dinge tun. Jeder Mensch auf diesem Planeten hat ein Recht darauf, an den Diensten des Reiches Gottes beteiligt zu sein. Habt ihr das gewusst? Jeder Mensch hat ein Recht darauf, an den Diensten des Reiches Gottes beteiligt zu sein, dass wir uns um andere kümmern, dass wir dieser Welt dienen, dass wir uns der Not annehmen, dass wir auf Menschen zugehen, dass wir uns um Dinge kümmern. Im Namen der Liebe Jesu. Und so ist Gemeinde der Ort, wo wir Menschen helfen, die Gaben zu entdecken, wie Gott sie gemacht hat und dann zu gucken, wo ist der Einsatzort, wo ich das für Gott einsetzen kann. Und es gibt unterschiedlichste Einsatzorte. Nicht jeder kann predigen, nicht jeder kann singen, nicht jeder kann Kinderarbeit machen, aber jede Gabe hat ihren Platz. Diese Windmühle, dieses Windrad wurde von einem wundervollen Künstler gemacht. Der Mann kann mit Holz umgehen. Und er hat seine Gabe eingesetzt, um diesen Abend mit zu fördern. Er hat mitgeholfen. Und so hast du eine Gabe, die eine Rolle spielen kann im Bau des Reiches Gottes, in dem Begegnen, dass Gott mit Menschen mit Liebe begegnet, dass er dich benutzt mit dem, was du kannst, um andere Menschen zu berühren, um Leben zu verändern. Gemeinde ist der Ort, wo wir helfen, diese Gaben zu entdecken und einzusetzen. Denn indem wir das tun, entdecken wir den Leben, den Schlüssel zu Leben in Fülle. Indem wir das tun, was Gott uns anvertraut hat, indem wir das einsetzen, ihm zurückgeben, stellen wir fest, wir finden darin Leben, wir finden darin volle Genüge. Ich weiß nicht, wie du heute Abend hergekommen bist. Diese Gemeinschaft Jesu ist für dich. Sie lädt dich ein, sie ist offen, sie ist herzlich willkommen, du bist herzlich willkommen geheißen. Ich weiß aber, was dein Thema ist. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ich habe noch nie wirklich Gnade Gottes in Anspruch genommen. Dann lade ich dich ein, das heute Abend zu tun. Das wirklich für dich wahr sein zu lassen, dass Gott dir einen unendlichen Wert gibt. Ich lade dich ein, nimm das für dich in Anspruch. Lass es dir von jemandem zusprechen. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Du brauchst nicht mehr im Hamsterkäfig zu laufen. Vielleicht hast du heute Abend festgestellt, dass du gar nicht so richtig folgst. Oder noch nie darüber nachgedacht hast, wem du folgst. Und vielleicht ist das der Moment, wo du sagst, ich beginne heute Abend eine neue Gefolgschaft. Dann lade ich dich ein, mach das fest mit jemandem, erzähl das jemandem. Vielleicht lässt du jemanden dich segnen oder lässt jemanden für dich beten heute Abend. Vielleicht bist du heute hier, weil du ein ganz komisches Gefühl von Einsamkeit hast. Es sind zwar Menschen um dich rum, aber irgendwie bist du alleine. Dann lass dich einladen in einen der Hauskreise, in eine der Kleingruppen, in eines der Teams hier. Es gibt immer wieder Starterkurse, immer wieder Kurse, wo man den CT kennenlernen kann und dann gucken kann, wo kann ich hier hinkommen? Wo kann ich hier andocken? Die Türen sind weit offen. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, regelmäßiger fröhliche Geräusche vor Gott zu machen. Und regelmäßig hier zu sein, wenn das Reich Gottes konstatiert wird durch Menschen, die Gott lieben und gemeinsam diesen Gott loben. Und das Letzte vielleicht, hast du nie daran gedacht, dass du etwas einzubringen hast? Vielleicht kennst du deine Gabe noch gar nicht oder bist darüber fragend, irritiert. Dann lass Gott dir das zeigen. Diese Gemeinschaft, die er gegründet hat, ist die Hoffnung der Welt. Niemand sonst vermag unsere Welt zu verändern. Kein Politiker, kein Schulsystem, kein Erfinder, weder iPad noch iPod, noch irgendwelche Innovationen vermögen die Seele des Menschen zu füllen. Vermögen Menschen in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Charakter die Perspektive der Ewigkeit zu geben. Das vermag allein die Ortsgemeinde. Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung. Und ich lade euch ein, nehmt euch diesen Moment Zeit in der Stille mit Gott und vielleicht geht ihr dann zu einem derjenigen, die hier vorne im hinteren Bereich sind, die bereit sind, mit euch zu beten, für euch zu beten, euch einen Segen zuzusprechen, um etwas festzumachen. Amen.